SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich herzlich willkommen. Können Sie sich etwas vorstellen unter feministischer Außenpolitik? Das ist ein eher ungewohnter Begriff, eine ungewohnte Kombination. Was das ist, wie feministische Außenpolitik sich unterscheidet von herkömmlicher Außenpolitik, das wollen wir heute klären im Gespräch. Aber auch, wie es ist, sich mit der Bild-Zeitung anzulegen, wegen der Bilder von halb bis unbekleideten Frauen oder wie man aus einem kleinen fränkischen Dorf zum Studium an die englische Elite-Uni Oxford kommt. Zu all diesen Fragen kann uns Christina Lunz Auskunft geben. Christina Lunz ist Mitbegründerin und Mitleiterin des Center for Feminist Foreign Policy, eine Denkfabrik für feministische Außenpolitik. Sie setzt sich als Frauenrechtsaktivistin seit Jahren dafür ein, dass sich die fragwürdige Darstellung von Frauen in der Bild-Zeitung, aber auch in anderen Medien verändert. Und Christina Lunz ist uns zugeschaltet aus Berlin. Frau Lunz, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Grüße Sie.
Hallo, freut mich auch total.
Frau Lunz, bei Ihnen in Berlin, da ist heute Feiertag, Weltfrauentag, 8. März. Seit 2019 ist es in Berlin Feiertag, als einzigem Bundesland. Dieser Feiertag oder dieser Frauentag, der internationale, wird seit genau 100 Jahren jetzt begangen. Was verbinden Sie mit dem Tag?
Der Weltfrauentag, der auch gerne Frauenkampftag genannt wird, ist für mich ein Tag, an dem, also auf jeden Fall einer, an dem Feministinnen wahnsinnig viel Arbeit haben. Und mit Feiertag hat es für mich gerade in Berlin nicht viel zu tun. Und es ist ein Tag, an dem wir daran erinnern und dafür weiter kämpfen, dass eben seit Tausenden, 4.000 bis 6.000 Jahren, wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Das bedeutet, dass Macht, Zugänge und Ressourcen in den Händen von einer nicht so großen Gruppe von Männern liegen und über die Zeit eben Frauen und dann auch andere politische Minderheiten begonnen hatten, diese Gesellschaftsstruktur nach und nach ein bisschen aufzubrechen, sodass eben alle Menschen fairen Zugang zu Machtressourcen und Rechten langsam bekommen. Und aber von dem Ziel sind wir noch weit entfernt und deshalb ist der Tag so wichtig, um darauf das Augenmerk zu legen.
Christina Lunz, sie ist Mitbegründerin und eine der Direktorinnen des Zentrums für feministische Außenpolitik, das Center for Feminist Foreign Policy. Frau Lunz, was heißt das, feministische Außenpolitik? Wie unterscheidet die sich von herkömmlicher Außenpolitik?
Herkömmliche Außenpolitik, die beruht auf einem Verständnis aus so dem Beginnen auch von internationalen Beziehungen, als dieses Feld so begründet wurde, wo man davon ausging, dass Staaten in Anarchie leben. Also es gibt keine supranationale Regierung oberhalb von Staaten mit Exekutivfunktionen. Also man hat so all die Staaten nebeneinander, leben in Anarchie. Und um dort mächtiger sein zu können als die anderen, muss man die anderen Staaten dominieren. Und das schafft man am besten mit militärischer Gewalt. Mhm. Also das ist dieses sehr, sehr negative Menschenbild à la Machiavelli und Morgenthau und wie sie alle heißen. Und so eine traditionelle Außenpolitik, die setzt auf Themen wie militärische Sicherheit, nationalstaatliche Sicherheit oder auch nukleare Abschreckungspolitik. Und eine feministische Außenpolitik, die sagt, das ist Blödsinn. So funktioniert nicht eine Politik, die die Mehrheit der Gesellschaft irgendwie nützen könnte. Für die Mehrheit der Gesellschaft, die eben nicht in diesen Machtpositionen sind und sich solche Machtspiegel dann auch leisten können und wollen, geht es vor allem um menschliche Sicherheit. Es geht darum, dass die Menschenrechte gewahrt werden, dass Zugang zu Krankenversorgung, dass es nicht mehr dieses krasse Nord-Süd-Gefälle gibt, dass es keine neukoloniale Strukturen gibt, sondern dass es eben faire Machtverteilung zwischen Ländern, aber auch zwischen den Geschlechtern und anderen politischen Minderheiten gibt. Und eine feministische Außenpolitik, die basiert eben auf Forschung, die zeigt, dass der wichtigste Faktor dahingehend, ob ein Land nach innen oder gegenüber anderen Staaten gewaltbereit ist, ist das Niveau an Gleichberechtigung. Das heißt ganz einfach, dass wir nachhaltigen Frieden, was auch so außenpolitisches Ziel der Bundesrepublik Deutschland und von anderen vielen Staaten ist, nachhaltiger Frieden kann nicht geschaffen werden, ohne dem aktiven Einsatz für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung durch außenpolitisches und diplomatisches Handeln.
Sie haben es jetzt aber schon ein bisschen angedeutet, also es geht um Gleichberechtigung nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch Gleichberechtigung zwischen Mehrheiten, Minderheiten. Warum dann jetzt für die Arbeit dieses Zentrums die Benennung feministisch und eben nicht einfach humanistisch, gleichberechtigt oder egalitär oder ein ähnlicher Begriff?
Wenn wir uns die Geschichte der sozialen Bewegungen und die Geschichte unserer Gesellschaft ansehen, dann sehen wir, dass die soziale Bewegung und diese Bemühungen, die am effektivsten und erfolgreichsten waren, dahingehend eine Gesellschaft in Richtung mehr gleichere Machtverteilung und gleicheren Machtverhältnissen und Gleichberechtigung zu bringen, das ist die feministische Bewegung. Das ist das Mantra der feministischen Bewegung. Und FeministInnen waren traditionell eben die stärksten dahingehend, Machtstrukturen zu analysieren und aufbrechen zu wollen. Also Feminismus bedeutet ja die Zerschlagung des Patriarchats. Und bei uns geht es eben auch darum, diese altpatriarchalen Strukturen in Außenpolitik zu zerschlagen. Und wir nennen es eben auch nicht deshalb eine pazifistische oder humanistische oder aufgeklärte Außenpolitik, weil eben auch die Strömungen, ob es die Aufklärung war, oder auch der Pazifismus, sehr ausschließend, also Aufklärung zum Beispiel auch höchst rassistisch, aber auch pazifistische Bewegungen sehr ausschließend gegenüber Frauen und anderen politischen Minderheiten waren.
Okay. 2016 ging es los mit dem Zentrum. Wie sieht die Arbeit da praktisch aus?
Ende 2016 fing das mit einer Website und einem Twitter-Account in London an. Und dann, da ist meine eine Mitbegründerin, die Marissa, und dann habe ich das Center Anfang 2018 nach Berlin gebracht und baue das seitdem dort mit meiner Kollegin Nina Bernarding auf. Wir sind inzwischen ein Team von 6 Vollzeitangestellten und dann darüber hinaus noch Teilzeit und Freelancers und Advisors und Co. Und es sieht so aus, dass, also momentan natürlich alle im Homeoffice, aber dass wir unterschiedliche Programme haben. Also wir haben zum Beispiel ein Programm zur Wissensproduktion von antirassistischem Wissen, was wir Feminist Foreign Policy so White nennen. Also der Kolonialismus ist ja den meisten irgendwie ein Begriff, aber so diese Fortführung der Machtungleichgewichte zwischen ehemaligen Kolonien und kolonialisierten Ländern besteht ja durch bestimmte Strukturen in Außenpolitik fort, wie durch internationale Finanzinstitutionen, aber auch bestimmte Strukturen innerhalb der Vereinten Nationen, wenn wir angucken, welche Länder, welche StaatsbürgerInnen dort am meisten repräsentiert sind und so weiter. So, da haben wir zum Beispiel den Bereich, wo wir dazu Wissen produzieren und auch gerade ein Fellowship auf die Beine stellen. Dann haben wir ein größeres Projekt zu dem internationalen Angriff, den nie dagewesenen in der Stärke internationalen Angriff auf das internationale Frauen- und Menschenrechtssystem, ausgeführt von autoritären Staaten, aber auch autoritären nichtstaatlichen Organisationen und so weiter.
2019, 2020, also vor einem guten Jahr, da haben Sie unter anderem das Außenministerium beraten mit Ihrer Arbeit, in Außenminister Heiko Maas. Worum ging es bei diesem Projekt?
Also wir hatten im September 2018 unser Center mit einer großen Party in Berlin-Mitte vorgestellt und dann 2-3 Monate später kam das Auswärtige Amt, das Außenministerium auf mich zu, gefragt, ob ich als Beraterin reinkommen würde, um gemeinsam mit DiplomatInnenkollegen ein Netzwerk aufzubauen, was von Außenminister Maas initiiert wurde. Und das ist das Netzwerk zu Frauenrechte zwischen Lateinamerika, der Karibik und Deutschland mit dem Namen UNIDAS. Ich habe mir alle Mühe gegeben, um das auch wirklich in ein genuin feministisches Netzwerk zu verwandeln. Und da geht es darum, dass feministische Zivilgesellschaft in Lateinamerika, in der Karibik, mit der in Deutschland zu verknüpfen und dann aber auch Projekte von feministischer Zivilgesellschaft in Lateinamerika und der Karibik finanziell zu fördern, weil wir wissen, dass die Förderung von feministischer Zivilgesellschaft ein Einsatz für Gleichberechtigung der nachhaltigste Faktor für Friedensförderung ist.
Feministische Außenpolitik wird schon von einer Handvoll Länder sozusagen offiziell praktiziert. In Schweden, in Frankreich, Kanada, Mexiko, wenn ich es recht weiß. Was machen die anders als jetzt zum Beispiel die Bundesrepublik? Und welche Noten würden Sie der Bundesregierung geben in Sachen feministischer Außenpolitik?
Schweden hat eine ganz starke Tradition für den Einsatz von Gleichberechtigung. Eben weil man weiß, dass das die glücklichsten, friedlichsten, was auch immer, Gesellschaften schafft. Schweden hat für sich das so definiert, dass sie einen Fokus auf, sie nennen es die 4 Rs, legen. Also das sind einmal Ressourcen, Repräsentation, Rechte und Realitätscheck. Das bedeutet, durch außenpolitisches Handeln dazu beitragen, dass die Rechte von Frauen und anderen politischen Minderheiten maximal gefördert werden und eben alle Menschen die gleichen Rechte genießen können. Dann Ressourcen, entsprechende Ressourcen für diese Arbeit, aber auch für feministische Zivilgesellschaft weltweit bereitzustellen. Und Schweden Zum Beispiel hat in Entwicklungsfinanzierung 85, ist glaube ich deren Zielmarke, 85% aller Gelder, die da ausgegeben werden, müssen hauptsächlich zur Förderung von Gleichberechtigung beitragen. Und Repräsentation, also die Repräsentation von Frauen und politischen Minderheiten. Und als konkretes Beispiel, Schweden war 2017 bis 2018 als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, hat da jedes Mal immer gefragt, ja, wo sind denn jetzt eigentlich die Frauen in Friedensverhandlungen, in Friedenseinsätzen und Co.?
Das klingt alles sehr interessant, finde ich vorbildlich. Wo sehen Sie da in diesem Vergleich die Bundesregierung oder die Bundesrepublik Deutschland angesiedelt?
Deutschland gibt sich Mühe. So wie früher in der Schule, wenn man es jemandem gesagt hat, ja, er hat sich stets Mühe gegeben. Also genau, Deutschland gibt sich Mühe und vor allem seitdem Maas das Ministerium leitet. Deutschland war 2019 bis 2020 auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als nichtständiges Mitglied. Und das erwähne ich eben nochmal, weil der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eben so das wichtigste internationale Gremium für Entscheidungen zu Frieden und Sicherheit ist. Und derzeit dort, aber auch darüber hinaus, de Maas und sein Team eben großen Fokus auf eine Agenda aus dem Sicherheitsrat, die nennt man die Frauenfrieden-Sicherheitsagenda, die es seit 2000 gibt, wo eben drin steht, Frauen müssen gleichberechtigt partizipieren können und Schutz vor sexualisierter Gewalt. Und darauf legt Deutschland ganz großen Wert, zum Beispiel in Konflikten. Also Deutschland gibt sich Mühe, vor allem mit Fokus auf diese Sicherheitsratsagenda. Aber feministische Zivilgesellschaft wie wir und viele andere, die machen eben ständig deutlich so, dass das reicht nicht. Es reicht nicht, irgendwie einen Fokus auf so eine Resolution irgendwie zu legen. Wenn wir es mit feministischer Außenpolitik oder wirklich mit transformativer Außenpolitik, die aufrichtig zu nachhaltigem Frieden weltweit beitragen möchte und die Menschenrechte aller wirklich schützen möchte, dann brauchen wir institutionelle Änderungen. Dann müssen wir ändern, wie Geld gegeben wird und bereitgestellt wird. Und dann müssen wir ändern, wie Problemlagen analysiert werden. Also Stichwort Gender-Konfliktanalyse. Also das sind Analysen von Konfliktherden und Konfliktregionen, wo man eben ganz genau auf die Machtstrukturen guckt, so wie unterdrückt sind bestimmte Gruppen, welche Zugänge haben bestimmte Gruppen, zu Machtpositionen, wessen Bedürfnisse werden denn gehört und wer trifft denn die Entscheidungen?
Ein Punkt, den Sie vorher auch genannt haben bei Schweden, war das der Punkt Repräsentation, beziehungsweise also welchen Stellenwert, wo tauchen Frauen in der Gesellschaft auf, mit welchem Bild, den negativen Aspekten dieser Repräsentation haben Sie sich auch beschäftigt. Christina Lunz, heute zu Gast, SWR2 Tandem. Frau Lunz, Ihre, glaube ich zumindest, erste größere oder öffentliche Aktion in Sachen feministischem Engagement, das war 2014, da haben Sie noch als Studentin eine Aktion gestartet gegen Nacktbilder oder oben ohne Bilder, aber auch allgemein gegen Sexismus in der Berichterstattung in der Bildzeitung. Stop Build Sexism hieß die Kampagne. Was war der Auslöser dafür?
Ganz viel Wut. Das war zu der Zeit, ich hatte gerade im Ausland studiert und bin zum ersten Mal dadurch, im Bachelor hatte ich auch Psychologie gemacht und das war mein erster Master und dadurch bin ich auch tatsächlich zum ersten Mal so in das Thema internationale Politik reingekommen und auch Thema internationale Frauenrechts- und Menschenrechtssysteme. Also viel dazu gelesen, viel feministische Literatur, angefangen, Zusammenhänge zu verstehen und darüber ein bisschen Nachforschung zu betreiben, wie das immer dann, wenn wir in der Gesellschaft eine bestimmte Personengruppe objektifizieren, und eine Objektifizierung kann eben durch eine Sexualisierung stattfinden, dass diese Personengruppe dann, wenn sie zum Objekt gemacht wird, eben menschliche Eigenschaften wird ihr abgesprochen. Und diese Dehumanisierung resultiert immer darin, dass eine höhere Rate an Gewalt gegenüber dieser Personengruppe ausgeübt wird. Und das entspricht ja auch den Zahlen unserer Gesellschaft. Also wir in Deutschland versucht jeden Tag ein Mann seine Ex-Partnerin oder Partnerin umzubringen und jeden dritten Tag gelingt ihm das. Und weit die große Mehrheit aller Frauen, Mädchen und Frauen erfahren sexuelle Belästigungen. Gewalt im Internet ist ja schier außer Rand und Band. Und jetzt auch mit der starken Zunahme irgendwie und breiterem Präsenz von auch rechtsextremen AkteurInnen, da schwingt ja auch immer der sehr starke Antifeminismus und die Misogynie, der Frauenhass mit. Also das zum einen alles zu wissen und dann zu sehen, ich bin da im Sommer nach Hause gekommen und dann lag die Bildzeitung in der Tankstelle und auf der Titelseite rufte sie dazu auf, den schönsten TV-Busen zu bewerten und da wurden einfach nur die Ausschnitte, also die Brüste, das Dekolleté, von sehr, sehr erfolgreichen und anerkannten Frauen unserer Gesellschaft aufgezeigt. Und ich dachte mir, so wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie stark kann man Menschen eigentlich abwerten und völlig alle menschlichen Eigenschaften, alle Errungenschaften, alle Fähigkeiten, alles Menschliche absprechen. Und daraufhin war ich ja wahnsinnig wütend und dachte, ich muss diesem Kai Diekmann einen Brief schreiben. Dann angefangen, ein paar Leuten davon zu erzählen, die haben gesagt, mach doch irgendwie was Öffentliches draus. Und dann hat sich das ergeben, dann kam irgendwann change.org, die Petitionsplattform, auf mich zu und dann eine Petition draus gemacht, eine Kampagne, ein ganzes Team, 60.000 Unterschriften, viel Medienaufmerksamkeit und, genau.
Kai Diekmann, das war damals der Chefredakteur, der hat, glaube ich, sich dann mit Ihnen so einen kleinen Twitter-Battle geliefert. Es gab dann viel öffentliche Aufmerksamkeit für diese Kampagne, glaube ich, auch sehr viel Gegenwind. Die Nachfolgerin von Kai Diekmann, Chefredakteurin Tanit Koch, die hat ihn, glaube ich, damals gesagt, ach, was soll das, Deutschland hat doch überhaupt kein Problem mit Rassismus, ist man da. Wie nimmt man sowas auf?
Mit wahnsinnig viel Verwunderung und man fragt sich so, in welcher Parallel irgendwie Sphären diese Menschen leben. Also mich erinnert das immer so ein bisschen, wissen Sie, so Klimaleugner zum Beispiel, also was irgendwie die Klimakatastrophe, Klimawandel angeht, also die Fakten sind zweifellos, die Wissenschaft, Statistiken, Fakten, Wissen, alles da und trotzdem leugnen manche Menschen. Und das ist genauso mit Unterdrückungssystemen und Diskriminierung in unserer Gesellschaft. Also die Fakten sind da und trotzdem sagen einfach manche Menschen solche Sachen wie Tanit Koch oder auch Kai Diekmann oder wer auch immer, einfach um ihre Realität, ihre vorgestellte, gewünschte Realität darzustellen, um damit auch bekräftigen zu können und rechtfertigen zu können, warum man denn eine derart verheerende Arbeit macht.
Wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf oder jetzt auch mit dem Ertrag der Kampagne?
Ich hatte das, glaube ich, so zwei, drei Jahre war ich damit drin. Da haben wir auch einen Verein daraus gegründet und so. Und seitdem mache ich das nicht. Man hat dann in der Zwischenzeit viele andere Sachen gemacht, jetzt auch die Gründung international gearbeitet und so. Und in der Zeit, wo ich aber dann noch dabei war, wo wir auf jeden Fall dazu beitragen konnten, zu sehr viel Aufmerksamkeit dafür und für das Thema vor allem zum Zusammenhang zwischen medialen Sexismus und Gewalt gegen Frauen. 2017, 2018 hat dann inzwischen schon Julian Reichelt bekannt gegeben, dass es dieses Bild Girl eben nicht mehr geben wird, mit der Begründung auch, dass viele Frauen auch in der Redaktion sich damit unwohl fühlen würden, so ja offensichtlich, ist ja auch die absolute Herabwürdigung. Und auch als die Berichterstattung darüber kam, wurde unsere Kampagne eben auch damit stark in Verbindung gebracht.
Kommen wir noch zu sprechen auf eine andere Kampagne, für die Sie gearbeitet haben, bei der Sie das deutsche Komitee der UN Women beraten haben. Nein heißt Nein, hieß die Kampagne. Wurde, glaube ich, gestartet am Weltfrauentag 2016, also heute vor 5 Jahren genau. Und was ging es da konkret? Und was war da Auslöser?
Genau, die Nein heißt Nein-Kampagne von UN Women in Deutschland, die startete an dem Tag. Aber es gab auch schon andere Organisationen vorne dran, irgendwie Juristinnenbund oder BFF, Organisationen für Gewalt gegen Frauen und andere. Die hatten schon viel, viel länger zu demselben Thema gearbeitet. Es ging nämlich darum, dass auch noch Anfang 2016, erste Hälfte 2016, wir ein Sexualstrafrecht hatten, das gesagt hat, dass eine Vergewaltigung nur als solche zählt, wenn das Opfer, in weit mehr als 90 Fällen Frauen, das Opfer sich körperlich wehrt. Mhm. Das heißt, das Nein einer Frau und das Nein der Opfer hatte keinerlei Bedeutung. Also es war nicht konsensbasiert. Und wir haben gefordert, das kann nicht sein. Jegliche sexuelle Handlung, die nicht der Zustimmung der beteiligten Person involviert, ist Gewalt und eben auch Vergewaltigung. Und 2016 dann, auch aufgrund der Kampagne und Zusammenschließung mit vielen anderen feministischen Organisationen und vielen Aktionen, wie offene Briefe an alle Mitglieder des Bundestages, an Angela Merkel und so weiter, und auch viel mediale Aufmerksamkeit dafür, wurde 2016 einstimmig im Bundestag dafür abgestimmt, das Sexualstrafrecht entsprechend zu Nein heißt Nein zu ändern.
Das heißt also, konkret fehlende Einwilligung zum Sex gilt heute quasi als ein Kriterium für eine Vergewaltigung.
Genau, das ist richtig.
Wann haben Sie dann vielleicht zum ersten Mal gedacht, okay, ich will nicht schuld sein, wenn die Welt so bleibt, wie sie gerade ist?
Also in meiner Teenagerzeit war ich regelmäßig irgendwie auf Demos, vor allem irgendwelche Anti-Nazi-Demos. Und das überrascht immer wieder Leute, wenn man mich irgendwie heute sieht, also in meiner Teenager, jetzt irgendwie so, weiß nicht, sehe ich im Vergleich zu damals, glaube ich, ein bisschen langweilig aus. So ganz normale blonde Haare. Und damals, meine Haare waren immer stets bunt gefärbt und irgendwelche Anti-Nazis-Sticker auf den ganzen Klamotten und Band-T-Shirts an. Und Ich habe da auch viel meiner Freizeit verbracht auf solchen Konzerten. Damals kam das so. Also damals natürlich irgendwie so dieses diffuse Gefühl und auch diese wahnsinnige Unmacht, also in diesen Texten zu hören, so ein bisschen Ideen zu bekommen, was die Probleme in unserer Gesellschaft sind, aber dann selbst so jung zu sein, zu denken, oh mein Gott, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie hier auch nur irgendwas funktioniert, wo ich irgendwie ansetzen müsste, wie Politik funktioniert, überhaupt kein Verständnis. Aber dieser Wunsch, das immer mehr zu verstehen und auch in bestimmte Kreise und Bereiche der Gesellschaft hineinzukommen, wo Entscheidungen getroffen werden, der war immer dann da. Ja.
Wobei der Weg dorthin, sagen wir mal, ein halbwegs weiter war. Sie stammen aus einem kleinen Dorf in Franken, Reckendorf, in der Nähe von Bamberg, sind dort 1989 geboren. Was hat Sie da in dieser Hinsicht geprägt? Wo kommt da die Wut über Ungerechtigkeit oder der Wille, etwas zu verändern, her?
Weil Sie gesagt haben, Reckendorf bei Bamberg. Es gibt zwei Reckendorfs bei Bamberg. Eins hat eine Brauerei, das sind wir nicht. Und sonst hat wirklich nur 80 Einwohner, das ist das kleinere von beiden.
Okay, ja.
Es war auch immer diffus. Und ich, als Kind hatte ich auch irgendwie gar nicht das Vokabular und die, ja, irgendwie bestimmte Zugänge zu bestimmten Themen. Aber auf jeden Fall war es immer irgendwie so, dass ich genervt war. Also ich habe einen Zwillingsbruder, also einen Jungen, genau im selben Alter. Und dann zu sehen, was er mit seinen Freunden macht und welche Zugänge sie haben und dass eben die Jungs in meinem Alter und generell Jungs in der Gemeinde, werden irgendwie jeden Sonntag auf dem Sportplatz von der ganzen Gemeinde angejubelt. Es gibt aber keinen Frauenfußball. Also eine Freundin und ich haben später dann so ein Training für Mädels auch gestartet und so. Aber genau das gab es irgendwie nicht. Und sonst alle Befugnisse und Entscheidungen liegen immer noch hier in Männerhand. Also der Pfarrer und der Bürgermeister und der Sportverstand und die Kirche und die Restaurantbesitzer und also Haus, Landarzt, alles Männer, alle Autoritäten, nur Männer. Und hier aufzuwachsen und Zwillingsbruder zu haben und selbst Mädchen zu sein, dachte ich mir, irgendwie passt hier was nicht. Und dann lag auch irgendwie gleichzeitig immer so die Bildzeitung hier rum. Ich dachte mir, krass, das ist irgendwie... Das ist da, worein ich wachse, also in dieses Bild-Girl, dass ich irgendwann nur so ein Sexobjekt, so eine, ja, wahrscheinlich Wichsvorlage irgendwie werde für alle Männer. Und mein Bruder wächst in eine Rolle rein, wo er die Entscheidungen treffen wird. Das ist doch absolut irre.
Okay, also da kann sich tatsächlich einfach viel Wut tatsächlich auf Verhältnisse auch ansammeln ein bisschen. Dorthin, wo die Entscheidungen getroffen werden, so der Weg, das war Ihnen jetzt, sagen wir es, nicht vorgezeichnet. Sie stammen aus einer Arbeiterfamilie, sind auch die erste aus Ihrer Familie, die an einer Uni studiert hat, haben dann aber schon nach dem Studium in Mainz gleich ein Stipendium für Oxford bekommen. Wie war das dann?
Das war, ja, eine tolle Schicksalsbegegnung, würde ich sagen. Von Mainz aus bin ich dann irgendwann für ein Praktikum mal nach England gegangen. Das allererste Mal, dass ich im englischsprachigen Ausland war. Und hatte dort meinen damaligen Freund kennengelernt. Und als ich dann mit dem Psychologiestudium fertig war und da wieder einen der besten Abschlüsse hatte und wusste, dass ich nicht Psychologie weitermachen möchte, sondern gerne in politische Richtung, Gesellschaftspolitik, internationale Politik, schlug der damalige Freund eben vor, das doch in England zu machen. Und ich als Erste sagte ich zu ihm so, überhaupt nicht. Also so Leute wie ich studieren da ja überhaupt nicht. Hast du schon mal irgendwie sowas gehört zu der Geschichte? Ich nicht. Und dann habe ich das aber probiert. Bin dann für den ersten Master erstmal nach London und auch mit Stipendium und dann danach nach Oxford eben für den zweiten Master. Die sind ja nur einjährig in England. Hm. Genau so kam das.
Sie setzen sich sehr stark ein für das Thema Bildungsgerechtigkeit. Da ist es in Deutschland ja schon recht schwer, sozusagen akademische Karriere zu machen, wenn einem das nicht in die Wiege gelegt wurde. Also da gibt es ja einschlägige Zahlen. Ich glaube, die Zahl der Arbeiterkinder, die studieren, ist nicht mal halb so hoch wie die von Akademikerkindern. Aber jetzt Großbritannien, gerade vor allem so eine Elite-Uni wie Oxford, das stellt mir das ist ja noch viel, viel, viel extremer. Wie haben Sie das erlebt?
Das ist krass. Also genau, in Oxford ist so die westliche Mittelschicht, die Norm oder Mitteloberschicht eher. Ich kannte auch niemanden, der oder die nicht aus einer AkademikerInnenfamilie kam dort. Und ja, es breiten so Welten aufeinander. Ne? Also der Habitus dort, also allein als ich nach Mainz irgendwie zum Studium kam, waren so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, huch, irgendwie ist das nicht so meine Realität. Und dann aber nochmal nach Oxford war das schon ganz anders. Die ganzen schicken, formalen Dinner, irgendwie so alles Harry Potter-Style und dann unsere Umhänge und Klamotten und sehr schnell aber auch, habe ich gemerkt, diese Sanktionierung von, wenn du irgendwie aus der Rolle fällst. Also in Oxford ist das auch so, dass es bestimmte Kleiderordnungen gibt, zum Beispiel zur Immatrikulation, also am ersten Unitag, für Prüfungen und für den Abschluss. Und man trägt da auch so eine Art Umhang, was wirklich so an Harry Potter erinnert. Und für Mädchen, für Frauen ist eigentlich vorgesehen, eine weiße Bluse, dieser Umhang und dann so ein Bändchen um den Hals. Und für die Jungs, für die Männer ist vorgesehen ein weißes Hemd, ein Sakko und eine Fliege, eine schwarze Fliege. Und ich wollte aber nicht so ein Schnürchen um den Hals, was wie so ein Schulmädchen aussah, sondern natürlich auch einen Anzug und eine Fliege. Ich habe mir eine weiße Fliege geholt und direkt am ersten Tag so viele blöde Kommentare bekommen von anderen Männern, so Feminazi genannt oder ein anderer gefragt, warum ich mich dann nicht irgendwie anpassen könnte, wenn ich dann schon mal so weit schaffe. Und von anderen vielen Frauen aber auch viel Bewunderung, weil es war da nicht mehr verboten. Ein paar Jahre bevor ich nach Oxford kam, wurde diese strenge Kleiderordnung aufgehoben, also auch erst in den 2010er Jahren so, was krass ist, wurde diese strikte Gender-Kleiderordnung erst aufgehoben. Aber trotzdem, Traditionen sind ja so stark. Genau, also es gab da echt so ein paar Clashes der Lebensrealitäten.
Also Bildungsgerechtigkeit in Oxford vielleicht nochmal ein Spezialfall. Hier in Deutschland ist es schon nicht einfach genug oder würde ich sagen, ist ja da deutlich noch Luft nach oben. Inwiefern kann auch da eine feministische Position helfen?
Also feministische Bildungspolitik, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, kümmere ich mich da glaube ich auch noch drum. Also weltweit, ne, wenn wir uns die Zahlen angucken, wer geht in die Schule, wer nicht, wer macht welche Abschlüsse und so, da haben wir immer noch eine große Disbalance dahingehend, dass sehr, sehr viele, die Zahlen weiß ich gerade nicht, aber Michelle Obama und Malala, Yousafzai und andere machen ja dazu wichtige Arbeit. Also Millionen von Mädchen fehlen einfach immer noch in Schulen weltweit. Also auch das, Zugang zu Bildung weltweit, ein krass feministisches Thema und dann auch noch irgendwie verbunden, ne, in manchen Ländern, wenn Mädchen in die Schulen gehen, zu terroristischen Organisationen, Boko Haram und andere, die eben das genau als richtig anerkennen, als Fortschritt, gesellschaftlichen Fortschritt, wenn Mädchen in die Schule gehen und dann entsprechend entführen oder Malala wurde angeschossen, wie auch immer. Also genau, Bildung, auch großes feministisches Thema. Und für Deutschland könnte das bedeuten, dass wir uns zum Beispiel natürlich die Bildungssache, ne? Also Feminismus verstehe ich intersektional. Intersektional bedeutet gleichzeitig unterschiedliche Diskriminierungsformen angucken, also auch Klassismus wie Bildungsungerechtigkeit, weshalb eine feministische Betrachtung von Bildungspolitik das Thema angehen würde, würde aber auch zum Beispiel angehen, warum wir denn weiterhin so eine krasse Disbalance haben bezüglich wer was studiert. Also es ist nicht so, dass irgendwie Männer, Jungs geboren werden und die gemachten Ingenieure, Mathematiker sind und Mädchen irgendwie nur soziale Arbeit und Lehrerinnen werden wollen, sondern das hat natürlich krass mit der Sozialisierung zu tun. Also wir werden ja alle irgendwie so geboren mit der Möglichkeit einer Potenzialentfaltung in alle Richtungen. Aber dann kommt von dem Moment, wo wir geboren sind, kleine Babys sind, irgendwie die Gesellschaft mit ihren Vorstellungen dahingehend, was Mädchen sein, was Junge sein in unserer Gesellschaft bedeutet und zerbaut somit für beide, für alle Geschlechter massiv Wege und schränkt ein, wie wir uns entfalten. Und das würde auch eine feministische Bildungspolitik angehen.
Von uns ja mit dem Zentrum kürzlich eine Untersuchung veröffentlicht, wie sich Corona, die Pandemie, auf das Thema Gleichstellung auswirkt. Wie fällt da Ihre Bilanz aus?
Katastrophen wie die Corona-Pandemie tragen immer dazu bei, dass die bereits bestehenden Ungerechtigkeiten in Gesellschaften verstärkt werden. Und das macht Corona eben ganz genauso, auch oft unter anderem auf das Thema Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. In unserer Studie haben wir ganz genau geguckt, also wir haben Fokus auf Außenpolitik gelegt und geschaut, was die Länder, die eine feministische Außenpolitik haben, was die eigentlich machen, also bezüglich internationale finanzielle Unterstützung für ärmere Länder, Multilateralismus und Schutz und Verteidigung von Menschenrechten und humanitäre Hilfe und so weiter. Und aber im Allgemeinen kann gesagt werden, und da ist zum Beispiel auch die Professorin Jutta Almendinger vom Wirtschaftszentrum Berlin, eine wirklich der Vordenkerinnen genau zu dem Thema, ja, dass uns Corona die Errungenschaften der Gleichberechtigung um einige Zeit, es wird von mehreren Jahrzehnten, zurückwirft, weil die Sorgearbeit, die Care-Arbeit, also die traditionellen Rollen kicken wieder rein. Also die wird von Frauen vor allem übernommen. Frauen machen weniger Karriere, irgendwie weibliche Wissenschaftlerinnen publizieren weniger. Und vor allem und im schlecht unterbezahlten Gesundheitssektor arbeiten vor allem Frauen, außer in den Führungspositionen, in den Taskforces zu Corona weltweit, wo Entscheidungen getroffen werden, sind dann wieder vor allem Männer, die dann eben nicht die Bedürfnisse von Frauen, ob jetzt im Haushalt, ob in diesen Pflegeberufen und, kennen.
Mhm. Frau Almendinger spricht da, glaube ich, von Retraditionalisierung, die sozusagen die gesellschaftlichen Bereiche da ergreift. Wie sehen Sie das? Ist Corona da möglicherweise derzeit tatsächlich das größte Problem für feministische Arbeit oder wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen?
Das und der Angriff von rechts mit einer Erstarkung der Angriffe von rechts, autoritäre Regierungen, diese eben, die ich vorhin schon angesprochen hatte, die Angriffe auf das internationale Frauen-Menschenrechtssystem, das ist auch ein ganz großer Faktor. Und wir haben also eine größere Spiegeltitelgeschichte von kurzem und immer mehr zum Glück Medien, ne, noch nicht so viel, aber ein paar mehr, eben Spiegel hat jetzt vor kurzem was gebracht und andere, sind eben sehr deutlich darin, in dem Zusammenhang von rechter Ideologie und Frauenverachtung. Das wurde sehr, sehr, sehr lange Zeit eben nicht angesehen. Feministische Organisationen wie meine, wir machen da schon länger drauf aufmerksam, weshalb zum Beispiel eine feministische Sicherheitspolitik, vor allem mit dem Fokus auf Extremismusprävention und Terrorismus, eben sich auch anguckt, ja, warum ist das denn eigentlich so, dass fast alle Extremisten, fast alle Terroristen, na, ob wir jetzt auch irgendwie nach Halle, nach Hanau oder so gucken, warum sind das denn eigentlich alle Männer? Weil es eben diesen starken Zusammenhang gibt zwischen Frauenverachtung und Extremismus und eben dahingehend, bei welchem Geschlecht wir in unserer Gesellschaft es erlauben und eben nicht sanktionieren, dass Wut und Frust mit Gewalt und Verachtung ausgedrückt wird. Mhm. Und da gibt es schon sehr lange sehr gute Forschung dafür. Und aber Mainstream-Medien oder Diskussionen, das bislang nicht so beachtet. Und das wird aber zum Glück immer mehr, weil das ist eben, zur Frage zurückzukommen, eine der größten Herausforderungen, wahnsinnige Herausforderungen, auf dem Weg zu mehr, zu einer faireren und gleichberechtigteren Gesellschaft.
Okay. Also Corona, die Bedrohung von rechts außen, Probleme aktuell. Wo sehen Sie einen Lichtblick oder ein Licht am Horizont? Oder was macht Ihnen Hoffnung für kommende Zeit?
Also intrinsisch bin ich ja irgendwie eine große Optimistin, sonst könnte man diese ganze Arbeit irgendwie nicht machen, wenn ich nicht davon ausgehen würde, dass sich irgendwas zum Besseren ändern wird und auch schon tut. Ja, irgendwie gibt mir alleine Hoffnung, also im Außenpolitischen zu wissen, dass es immer Stück für Stück mehr Länder gibt, die eine feministische Außenpolitik deklarieren und auch wirklich jetzt zum Beispiel aktuell, so Kanada hat seit 2017 irgendwie eine feministische Entwicklungspolitik, aber entwickelt gerade deren White Paper zu einer holistischen feministischen Außenpolitik und zieht da auch viel feministische Zivilgesellschaft ein und Spanien wird demnächst wahrscheinlich die eigene feministische Außenpolitik vorstellen und von Ländern von Argentinien und Luxemburg hören wir großes Interesse und. Also da gibt es eine Bewegung. Und aber im Allgemeinen ist das in meiner Generation oder auch vor allem der Generation danach zu sehen, viel auch über soziale Medien, wie feministische Themen, Diversität, Inklusivität so als No-Brainer und eben nicht mehr als Frage aufgeworfen wird, ob wir das wirklich brauchen in unserer Gesellschaft, sondern vorausgesetzt wird. Und auch irgendwie zu sehen, dass immer mehr größere InfluencerInnen ganz selbstverständlich feministische Themen besprechen und verbreiten und eben nicht mehr zur Frage stellen, sondern das einfach als Tatsache annehmen. Solche Sachen geben mir Hoffnung.
Sie sind vom einflussreichen Wirtschaftsmagazin Forbes einmal auf eine renommierte Liste mit Nachwuchs-Zukunftskräften, so nenne ich es mal, gesetzt worden. Die 30 Under 30 2019 war diese Liste von Forbes. Jetzt sind Sie knapp über 30. Wie geht's weiter für Sie? Was wünschen, was erhoffen Sie sich?
Ja, ich hatte es gerade noch auf die Liste geschafft, 29. Ich hoffe mir, dass meine Organisation, mein Team weiter stetig wächst und zwar immer mehr auch mit einer finanziellen Sicherheit. Ein anderes großes Thema natürlich auch mit all dem verbunden, was ich angesprochen habe, ist die Geringschätzung und Unterbezahlung von zivilgesellschaftlicher Arbeit in unserer Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft den Fehler macht, Profit mit Wert gleichzusetzen. Und wenn du dann ein Non-Profit, also eine gemeinnützige Organisation bist, dann wirst du auch sehr schnell als nicht wertvoll und gewinnbringend angesehen. Da möchte ich auch zum Paradigmen, zum Narrativwechsel beitragen. Wir haben da irgendwie einiges vor. Genau, ich möchte, dass meine Organisation wächst, nachhaltig wächst, dass wir mehr Einfluss haben zu einem nachhaltigen irgendwie Ändern von Politik beitragen, dahingehend, dass wenn wir eben nicht feministisches Denken, und das bedeutet genaue Machtanalysen in allem irgendwie machen, dass wir eben nur die bestehenden Ungerechtigkeiten und Machtschieflagen mit jeder neuen Politik, mit allen neuen Policies reproduzieren und die zementieren.
Eine Arbeit, für die es vermutlich einen langen Atem braucht. Christina Lunz in SWR 2 Tandem, feministische Aktivistin. Sie ist Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy, eine Denkfabrik für feministische Außenpolitik, ist daneben aber aktiv tätig für viele Projekte zur Gleichstellung und Bildungsgerechtigkeit. Frau Lunz, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit.
Vielen, vielen Dank.